Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. In dieser Folge spreche ich mit Marlene Mühlenberg über ein ganz wichtiges Thema, denn es geht um Wissenschaftskommunikation. Denn eine Frage stellt sich im Schulalltag immer wieder: Wie komme ich eigentlich an wissenschaftliche Erkenntnisse und wie kann ich sie sinnvoll in meinen eigenen Unterricht oder Schulalltag integrieren? Ja, Wissenschaftskommunikation bedeutet zunächst einmal, wissenschaftliche Erkenntnisse so aufzubereiten und zu vermitteln, dass sie auch außerhalb der Forschung verständlich, zugänglich und relevant werden. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, zu Gast ist Marlene Mühlenberg von der Universität Osnabrück. Sie arbeitet im Forschungsprojekt DigiShuku-MPK. Ja, der Name ist zugegeben erstmal etwas sperrig, aber im Kern geht es um digital gestützte Schulkulturentwicklung. In dem Projekt haben mehrere Universitäten zusammengearbeitet, um Konzepte zu entwickeln, mit denen pädagogisches Personal, insbesondere an Ganztagsgrundschulen, im Umgang mit Digitalisierung und multiprofessioneller Zusammenarbeit unterstützt werden können. Ja, Marlene beschäftigt sich dabei vor allem mit der Frage, wie kann sie diese Forschungsergebnisse so kommunizieren, dass sie in Schulen ankommen, aber auch eben, klar, in der Welt, in der wissenschaftlichen und aber auch nicht wissenschaftlichen Welt. Ich spreche mit ihr über ihre Erfahrungen. Was hat vielleicht gut funktioniert, was nicht ganz so gut, was hat sie vielleicht auch noch für Wünsche, was könnte man noch verbessern? Und bei all dem ist nämlich ganz interessant, denn hier sind nämlich WissenschaftlerInnen in die Schulen gegangen und haben sie gefragt, was braucht ihr eigentlich? Und deswegen ist dieses Projekt auch so spannend. Ja, wenn euch interessiert, wie Forschung tatsächlich auch in Schule ankommen kann, welche praktischen Erfahrungen Marlene mit Wissenschaftskommunikation gemacht hat und worum es vielleicht auch im Projekt DigiShuku-MPK geht und in ihrer eigenen Promotion, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann begrüße ich dich erstmal ganz herzlich zum Podcast zwischen Kopf und Kreide und würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Und wenn du jetzt an der Kneipe, an der Theke sitzt, was würdest du der Person sagen? Was machst du?
Das musste ich ja auch schon des Öfteren machen, also den Personen erklären, was ich mache. Also ganz, ganz runtergebrochen sage ich, dass ich für ein Forschungsprojekt arbeite, das sich im Erziehungswissenschaftsbereich bewegt und dafür Social Media unter anderem mache und mich aber auch um die Webseite kümmere und ja so den ganzen Internetauftritt betreue, so ganz grob zusammengefasst.
Und wo würdest du dich dann zwischen Kopf und Kreide einordnen?
Da ich ja im Wissenschaftsbereich tätig bin, würde ich sagen, ich bin eher Richtung Kopf, aber wenn man Kreide als gestalterisches Element sehen würde, dann würde ich auch sagen, so Teile von der Kreide sind auch dabei.
Jetzt hast du ja einen, was heißt nicht ungewöhnlich, würde ich es nicht sagen, aber du hast in deinem Leben schon sehr viel gemacht, erlebt. Was waren so die Stationen, sodass man jetzt auch mal nachvollziehen kann, wie du da jetzt sozusagen gelandet bist mit dem, was du jetzt gerade so machst?
Also ich habe nicht geplant, jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin.
Ja.
Also ursprünglich habe ich nach dem Abitur gedacht, ich studiere Musik und versuche mich irgendwie in der Musikbranche unterzubringen. Also ich habe in Paderborn einen Bachelor gemacht in populäre Musik und Medien. Habe dann auch schon nach dem Bachelor versucht, einen Job zu finden. Aber wenn man der Meinung ist, dass man im Osnabrücker Land bleiben möchte, kommt man nicht ganz so gut unter, wenn man bei einem Musiklabel zum Beispiel arbeiten möchte. Da muss man dann schon Richtung Berlin oder so
Großstädte, ne?
gehen, also Großstadt. Und das habe ich dann ausgeschlossen für mich und habe dann überlegt, okay, dann setze ich noch einen Master drauf und habe in Osnabrück noch einen Musikwissenschaftsmaster gemacht und währenddessen auch ein Praktikum absolviert und habe gedacht, ja, also vielleicht bringt es mir ja dann doch was, eher in den journalistischen Bereich zu gehen und habe an der Pressestelle der Uni Osnabrück ein Praktikum gemacht. Und dort war es dann so, dass eine studentische Hilfskraft auch aufgehört hat, so in dem Zeitraum, und ich da ganz prima, so fließend übergehend, nach meinem Praktikum als studentische Hilfskraft angefangen habe und das gar nicht so für die Pressestelle, sondern der da auch ansässigen Online-Redaktion. Und die ist für die Homepage der Uni und auch für den Social-Media-Auftritt zuständig. Und da habe ich dann angefangen, ja, Postings vorzubereiten und auch Sachen zu, also Grafiken zu bearbeiten etc. Und habe es dann auch geschafft, als Redakteurin dort tätig zu sein und war dann, glaube ich, insgesamt 4 Jahre dort. Und weil die Personalstrukturen leider keine stetigen Arbeitsverträge so oft vorsehen, musste ich dann leider gehen. Hatte dann aber mit kurzer Unterbrechung zwischendrin das Glück, dass das Projekt DigiSchuko-MPK finanziert wurde und sie jemanden gesucht haben, der sich um die Wissenschaftskommunikation und die Technik kümmert. Und ja, ich habe mich scheinbar ganz gut angestellt und bin dort genommen worden. Und das ist da, wo ich jetzt letztendlich gelandet bin.
Und was sind da genau deine Aufgaben? Also Wissenschaftskommunikation. Was bedeutet das in deinem Alltag?
Oh, in meinem Alltag bedeutet das, dass ich schaue, was im Projekt passiert und es auf verschiedenen oder für verschiedene Kanäle aufbereite. Das ist jetzt aktuell bedeutet das, dass wir jetzt unsere Fortbildungsangebote, die wir entwickeln innerhalb dieses Projektes auf Social Media zum Beispiel vorstellen und sagen, das ist jetzt das neue Ding, was wir haben. Wir stellen es euch zur Verfügung und dass ich dann da halt auch es ein bisschen runterbreche, was es ja eigentlich, also die Wissenschaftlichkeit ja nicht runterbreche, aber so es ist ein bisschen mehr für die Öffentlichkeit zugänglich mache. Auch sprachlich. Und gleichzeitig kümmere ich mich dann auch darum, dass es auf der Homepage zur Verfügung steht und bearbeite das auch und ja, bin eigentlich so ein bisschen für alle technischen Belange da und für die Platzierung halt in Social Media. Und Wissenschaftskommunikation ist bei uns halt der große Fokus. Social Media, es gibt natürlich auch noch in gewissem Maße Pressearbeit, aber das ist nicht mehr so präsent. Also wir haben Pressemitteilungen auch zusammen mit der Universität rausgebracht. Aber da liegt der große Fokus gar nicht drin. Und natürlich haben wir auch Publikationen, die als Wissenschaftskommunikation gelten und auch sind das Unterwegssein auf Tagungen und Vorträge halten. Das ist natürlich nicht mein Job, aber mein Job ist es, darüber zu berichten. Also ich bin so eine Art Berichterstatter über das Projekt und das Streuen in die Öffentlichkeit.
Genau, das ist im Grunde jetzt nochmal cool so runtergebrochen, was Wissenschaftskommunikation eigentlich ist, ne? Also so dieses, das, was da erarbeitet wird an der Uni, dann eben auch so runtergebrochen, an die verschiedenen Zielgruppen zu richten. Jetzt ist das ja auch an dem Projekt, in dem du arbeitest, auch ein schulisches Projekt mehr oder weniger, ne? Man versucht da ja Dinge aus der Wissenschaft auch in die Schule zu bringen, beziehungsweise auch da pädagogische Personal, die Lehrkräfte und so weiter zu befragen und das dann auch umzusetzen, also ein doppelter Transfer sozusagen. Worauf musst du da ganz besonders achten? Also, was sind so die Hürden, die du so alltäglich mit dieser Wissenschaftskommunikation hast?
Also man muss sich darauf immer einstellen, dass die eigenen Vorstellungen vielleicht nicht mit dem übereinstimmen, der mir den Input liefert. Also wenn ich jetzt mit den Wissenschaftlern zusammenarbeite, also das ist unterschiedlich, sind natürlich nicht alle so, aber manche sind halt davon überzeugt, dass manche Formulierungen so bleiben müssen, wie sie sind. Und das funktioniert dann halt aber nicht, zumindest für die Zielgruppen, die wir haben, weil klar richten wir uns auch an WissenschaftlerInnen, aber wir haben ja auch Lehrkräfte, pädagogisches Personal und eine viel breitere Zielgruppe, die gar nicht, also die ist auch fachlich drin, aber vielleicht nicht so wie die wissenschaftlich Tätigen. Und da muss man dann so einen Mittelweg finden zwischen also wissenschaftlichen Anspruch und aber auch Verständlichkeit. Und das ist so manchmal ein kleines Problem, aber ich finde, dass wir das im Laufe des Projektes auch immer besser hinbekommen haben, auch dass die Personen, die am Anfang gesagt haben, Wissenschaftskommunikation über Social Media sehe ich gar nicht als so wichtig an und da will ich auch gar nicht so viel mit zu tun haben. Die haben im Laufe des Projektes jetzt auch gesagt, ey, das sind ja coole Sachen, die dabei rauskommen und ich werde sichtbar. Weil ganz viele publizieren und sind aber, es gibt gar kein Gesicht zu diesen Publikationen und jetzt können sie wirklich auch zeigen, was sie machen, stehen dafür. Das bringt natürlich aber auch so ein gewisses Risiko mit. Das ist jetzt in unserem Feld jetzt nicht ganz so gefährlich, ne? Also ich glaube nicht, dass auf einen von diesen Wissenschaftlerinnen ein Shitstorm wartet, so wie im Sinne von während der Corona-Zeit, als Mediziner da ganz große Probleme hatten. Ich glaube, das hat viele so ein bisschen ja wieder so eine Hemmschwelle gegeben, wirklich Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und das, wenn man es einmal anfängt, dann muss man es ja auch richtig machen und dann lassen sie es lieber sein. Und das ist dann auch so, man muss so ein bisschen die Angst auch nehmen. Ich nenne mich dann auch immer Redakteur, ne, weil ich ja selber die Wissenschaft gar nicht oder zumindest in der Hinsicht nicht betreibe. Und versuche denen auch immer die Angst zu nehmen und zu sagen, so ja, ich habe schon so ein bisschen Erfahrung und ich gebe euch was vor, was meiner Meinung nach gut funktionieren kann, wo es auch keine Probleme geben kann. Und ja, das würde ich so als die, zumindest was die WissenschaftlerInnen angeht, als Problem beschreiben, was existiert. Ja.
Das heißt, würdest du dann auch sagen, weil also diese Wissenschaft über Wissenschaftskommunikation ist ja, steckt ja noch so in den Kinderschuhen, ne? Da gibt es noch relativ wenig zu und viele halten sich da so ein bisschen zurück, weil ja im Grunde auch schon durch Publikationen und so weiter, ja, gehen die WissenschaftlerInnen ja schon nach außen und tragen ihre Wissenschaft nach außen. Aber irgendwie, zum Beispiel, also bei mir ist jetzt oder für mich ist sehr, sehr wichtig, was in Schule dann passiert. Ja, bis in die Schule wirklich und in die Praxis werden diese Dinge ja irgendwie nicht getragen. Und jetzt hast du schon gesagt, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst der WissenschaftlerInnen. Gibt es noch weitere, ja, vielleicht Ängste oder Aspekte, die du siehst, akut, die dazu beitragen, dass es eben nachher nicht noch umgesetzt wird?
Also bei uns im Projekt ist es ja so, dass wir wirklich mit den Schulen zusammengearbeitet haben und wirklich gemeinsam mit den Projektschulen unter, also innerhalb vier verschiedener Teilprojekte, also die verschiedene Themen bearbeitet haben, in die Schulen gegangen sind und gefragt haben, was braucht ihr? Und das ist ja nicht so, wie Wissenschaft eigentlich vorgeht, sondern Wissenschaft guckt von außen drauf und schaut, oh, wo sind jetzt, also wo erkenne ich Defizite, ohne direkt zusammengearbeitet zu haben. Und dann setze ich denen, also es ist auch nicht überall so, aber dann setze ich denen etwas vor, was sie jetzt so von oben bekommen und die wissen das ja sozusagen besser. Oder in einigen Teilen so der Vorbehalt besteht, so ja, die Wissenschaft setzt uns was vor, das ist zwar schön und es gibt diese ganzen Modelle, die dem entsprechen, was wir an dem jeden Tag machen, aber es ist irgendwie nicht so aus dem Alltag. Also das, glaube ich, ist ein Problem, was bei diesem Praxistransfer besteht und wir haben das dann sozusagen durchbrochen, haben wirklich mit den Schulen zusammengearbeitet und gesagt, hey, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei datengestützter Schulentwicklung irgendwelche Sachen seht, die ihr braucht, dann sagt uns das und wir erarbeiten zusammen jetzt zum Beispiel ein Tool, mit dem ihr Daten über die SchülerInnen erheben könnt und mit denen ihr weiterarbeiten könnt. Und das konnte ja auch nur passieren, indem wir sie wirklich gefragt haben und auch immer wieder Rückmeldungen eingeholt haben, ob das jetzt so okay ist oder nicht. Und ich glaube, dass das ganz oft in der Wissenschaft nicht unbedingt passiert. Gibt dann eine Befragung und dann war es das. Da wird nicht jedes Mal wieder zusammen wirklich mit, ja, mit Einzelpersonen immer wieder zusammengearbeitet. Ja, ich muss gerade überlegen.
Partizipation, ne? Ja.
Ja, genau. Also das ist bei uns zumindest im Projekt das große Stichwort Partizipation und ja, vielleicht auch Transparenz, auch den Personen aus den Projektschulen so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass sie jetzt zum Anfang des Projektes gedacht haben, oh, da kommen jetzt Professoren bei uns in die Schule und jetzt müssen wir, also manche werden da sicherlich so eine gewisse Art von Manschetten gehabt haben, so jetzt gucken die genau uns auf die Finger, ob wir das jetzt alles hier so richtig machen. Und es hat, glaube ich, eine Zeit gedauert, bis sie dann gemerkt haben, ach, die wollen uns ja auch gar nicht belehren, sondern die wollen uns helfen. Und das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem der Wissenschaftskommunikation, dass auch, ist egal welches Thema, viele dann so denken, okay, die wollen uns belehren, aber eigentlich sind wir als WissenschaftlerInnen dazu da, um Zustände zu verbessern. Und ja, dieser Zustand, ich hoffe, dass der irgendwann mal sich ändert und dass es auch vor allen Dingen dann zu einem, also es muss zu einem Dialog kommen auf
Mhm.
Augenhöhe, weil Wissenschaftskommunikation, das steckt ja eigentlich drin, dass man miteinander kommuniziert, das, was man braucht, weil man braucht ja auch die Erfahrung von außen und die Rückmeldung von außen, ob irgendwas wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und das
Ja.
passiert, glaube ich, viel zu selten.
Aber ich meine, erstmal wunderschön, dass ihr erstmal losgegangen seid und schon mal kommuniziert habt und die Frage gestellt habt, was braucht ihr, ne? Anstatt zu sagen, wir haben jetzt hier ein neues Modell entwickelt und bitte jetzt macht mal so, ne? Das ist ja nochmal wirklich ein großer Unterschied. Aber was würdest du dann sagen, was sind so die wichtigsten Aspekte einer guten Wissenschaftskommunikation?
Also wenn ich da so wirklich eine perfekte Lösung hätte, dann hätte ich es schon getan. Also ich muss sagen, dass ich
Was sind eure
in dem,
Erfahrungen dann vielleicht erst?
ja, also im Verlauf des Projektes habe ich ganz, ganz viel ausprobiert. Also auch was
Mhm.
das Optische angeht, da musste man da dann erstmal so ein gewisses Corporate Design finden, auch so ein gewisses Wording. Und man hat dann halt bei jedem Post geguckt, funktioniert der jetzt gut, funktioniert der schlecht. Und man hat immer so ein bisschen versucht herauszufinden, ja, woran hat's gelegen?
Mhm.
Also oftmals bei Grafiken habe ich dann gedacht, so, okay, das interessiert niemanden, weil die Klickzahlen nicht so gut waren. Und wo Personen zu sehen sind, das funktioniert dann halt besser. Da war ich aber auch immer noch der Meinung, dass viel Klicken viel hilft, aber eigentlich bin ich mittlerweile auch auf dem Stand, die Qualität derjenigen, die das klicken, die ist wichtig. Also wenn ich jemanden aus der regionalen Landesschulbehörde habe, der sich das anguckt, der das auch nach außen tragen kann, dann reicht mir diese eine Person und ich brauche nicht die 20 Likes, die einfach so durchscrollen und sagen, gefällt mir und ich habe es mir gar nicht angeguckt. Das kann ich aber leider auch nicht gut nachvollziehen. Also das sehe ich ja nicht unbedingt. Also klar kann ich die Profile sehen, die es geliked haben, aber trotzdem weiß ich ja nicht, was im Nachhinein damit passiert. Um nochmal drauf auf die Erfahrung zurückzukommen, durch das Ausprobieren würde ich sagen, dass eine emotionale Ansprache auf jeden Fall besser funktioniert als die als absolute Wissenschaftlichkeit, aber das ist auch wieder dieser schmale Grat, den man finden muss.
Ich habe ja so eine kleine Hypothese noch. Also ich
Ja.
meine, gut, man muss sich da, kann man sich ja auch mit Marketing auch nochmal irgendwie intensiv auseinandersetzen, so, ne? Was hilft irgendwie Headlines, die irgendwie Aufmerksamkeit erregen oder erstmal irgendwie so ein bisschen eine Diskrepanz haben und so weiter. Aber meine Hypothese ist auch, dass es wichtig ist, eine Person zu haben, die dich persönlich anspricht, mit der du irgendwie was dich identifizieren kannst, die dich vielleicht auch anspricht und gar nicht so irgendwie Statistiken und so weiter, sondern wenn diese Person, wenn ich sage, ich mag die zum Beispiel oder ich finde die interessant oder so, wenn die mir das erzählt, dass es mehr hängen bleibt, als wenn ich da nur Text oder nur Bilder oder solche Sachen habe. Also was sagst du dazu? Hast du da ähnliche Erfahrungen mitgemacht oder ist nur eine Hypothese? Ich, ne? Aber ich.
Ja, doch, also die unterstreiche ich. Also ich hätte mir manches Mal gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte in unserem Projekt, der die ganze Zeit so den Follower begleitet und immer wieder neue Sachen zeigt. Ich glaube, das wäre schon richtig, da wären wir ganz woanders als da, wo wir jetzt sind. Also klar haben wir unsere Professoren im Projekt gehabt, die des Öfteren auch mal für uns gesprochen haben. Also Ferdinand Stebner, Aladin Elmar Fahlani, die ja schon sehr, sehr viele Follower haben, im Gegensatz zu uns, haben wir dann unser Maskottchen dann ins Leben gerufen, unseren kleinen Fuchs, der zumindest auch noch mal so den Wiedererkennungswert mitgebracht hat. Zumindest glaube ich, dass von außen einige immer gedacht haben, okay, das ist das Projekt mit dem Fuchs, also zumindest von diesen Projektverbünden, die da so außenrum bei uns stehen, die haben das dann schon wieder erkannt. Und der konnte halt auch immer gut genutzt werden, um ja so leichtfüßige Dinge dann nochmal ein bisschen schöner darzustellen. Und wenn wir dieses Maskottchen als Plüschtier irgendwo hingesetzt haben und einfach nur einen Satz drüber geschrieben haben, aber das hat dann funktioniert, aber das war natürlich nicht in dem Maße, wie ein Moderator das hätte machen können, ne? Also ja, das Glück haben wir jetzt in dem Projekt natürlich nicht, dass wir jeden Tag irgendwelche Superfakten raushauen können, weil wir ja auch gar nicht die ganze Zeit untersuchen, sondern ja in den Schulen sitzen und mit denen zusammenarbeiten und gar nicht die ganze Zeit irgendwas raushauen können. Wir haben uns dann damit beholfen, um den Instagram-Account ja auch die ganze Zeit zu befüllen. Es gab ja eine Riesenphase, wo einfach nichts, oder was heißt, es ist nichts passiert, aber wir konnten noch nicht über irgendwas berichten, weil wir ja nicht über ungelegte Eier reden konnten. Und deswegen haben wir aus der Bildungspolitik oder Publikation aufgegriffen, wo dann auch wieder erschreckende Fakten waren. Das haben wir dann auch genutzt und da hat man dann auch gemerkt, das funktioniert. Weil das dann ja auch natürlich ein Riesenaufsehen erregt hat, was wieder für Zahlen da sind und mit Lesekompetenzen, wie schlecht die sind. Und das hat dann halt sehr gut funktioniert. Also man, auch da muss man dann keine Person haben, dann braucht man einfach nur die Fakten, wo die Leute denken, oh weia, jetzt ist aber ganz schön was im Argen, so in der Art.
Das bedeutet aber eigentlich, wenn man so Wissenschaft gut kommunizieren will, dann braucht man eigentlich schon fast ein Team, ein großes Team. Und es muss zum Beispiel, wenn dann Gelder beantragt werden und so weiter, muss das eigentlich auch mit bedacht werden, was wahrscheinlich immer noch sehr wenig passiert. Und du bräuchtest ja eigentlich, also du musst jemanden haben, der, ich weiß nicht, wie das LinkedIn, ne, irgendwie bespielt, Instagram bespielt, vielleicht sogar TikTok, der mit Videoschnitt, Videografie oder mit Podcasts und so weiter. Also du musst ja so ein Multitalent sein. Und dann brauchst du aber auch noch genug Zeit, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, ne? Das sind ja auch viele Dinge, die oft auf viele Schultern auch verteilt sind, oder?
Ja, also aus meiner Tätigkeit in der Pressestelle war ich das auch gewohnt. Also da gab es dann halt, oder in der, also die Abteilung hieß Kommunikation und Marketing. Und da gab es die Pressestelle, die Online-Redaktion, das Corporate Design, und die Druckerei. Und ja, die Pressestelle hat sich um die Texte gekümmert. Die Online-Redaktion hat es dann abgewandelt für halt online, Homepage und Social Media. Und Corporate Design hat sich darum gekümmert, dass alles in ein schönes Outfit kommt. Und ich habe auch schon mit Grafikprogrammen derzeit gearbeitet, weil man so die Kleinigkeiten, ich hatte meine Vorlagen und musste dann nur sowas einfügen. Und in dem Projekt war ich dann erstmal so ein bisschen auf mich allein gestellt und musste alles von Grund auf auch neu aufbauen. Also wo dann die einzelnen Professoren, also die Antragsteller aus Osnabrück, in Osnabrück da unterwegs waren und ich sollte das abfilmen und das schneiden und ja, es wird manchmal so die eierlegende Wollmilchsau genannt und ich weiß, dass die Qualität im Grunde darunter leidet, weil ich zu viel auf verschiedene Sachen auf einmal machen muss. Und ich würde mir inständig wünschen, dass ich auch wie damals einfach für jeden Bereich jemanden hätte, der das übernimmt. Ich habe Gott sei Dank bei meinen studentischen Hilfskräften so eine Kompetenz in Sachen Grafikdesign. Da konnte ich schon so viel lernen und ohne die hätte es auch jetzt nicht so ausgesehen, wie es jetzt aussieht. Also wirklich mit einer Professionalität bei der Gestaltung, dass ich, ja, da kann ich jetzt nur tausendmal Danke sagen, dass das so gelaufen ist. Und ja, für die Zukunft, wenn solche Projektanträge gestellt werden, wäre es schön, wenn man sagen könnte, wir brauchen jetzt drei Personen nur für Wissenschaftskommunikation. Aber das ist ein Zustand, den werden wir ganz, ganz lange noch nicht haben, weil ich glaube, dass auch dieses Bewusstsein bei den Ministerien gar nicht existiert, wie umfangreich diese Aufgaben sind. Also ich bin ja schon heilfroh, dass überhaupt, also das ist ja jetzt bei unserem Projekt auch ganz neu eigentlich, dass jemand, eine Person für Wissenschaftskommunikation rein nur dafür angestellt ist. Und dass dieser Zustand überhaupt schon in den Köpfen der Ministerien ist und dass das mitgedacht werden soll. Und ich glaube, das BMBF hat vor ein paar Jahren gesagt in ihrer Strategie, okay, Wissenschaftskommunikation soll jetzt einen größeren Fokus kriegen, deswegen ist das so passiert. Aber ich vermute, dass da ganz viel Rückmeldung passieren muss, um zu zeigen, okay, wir machen das, wir wollen das, aber wir brauchen einfach noch mehr Man- und Woman-Power, um das zu wuppen, um das auch professionell zu wuppen, weil irgendwann schafft man es ja auch einfach nicht mehr.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen oder dich fragen würde, Wissenschaftskommunikation so in 10 Jahren, wie sieht's, wird's perfekt für dich aussehen?
Projektbezogen, wie ich gerade sagte, dass man einfach mehr Mittel dafür investiert, das zu machen und dass sich auch WissenschaftlerInnen trauen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, weil ich glaube, ganz häufig denken die sich, nee, das Fass mache ich nicht auf, das ist, kenne ich nicht, will ich nicht. Also bei vielen höre ich das so raus, das ist halt, ja, das ist halt viel Arbeit, wenn man es wirklich gut machen will. Und diese Zusatzarbeit wollen sie einfach nicht machen. Ich weiß
Oder
natürlich
man
nicht.
macht es dann gar nicht, bevor man es irgendwie eher ein bisschen nebenher schleifen lässt, ne? Aber ist
Ja,
dann auch keine
genau.
Lösung.
Und das ist ja, es gibt ja nichts Schlimmeres als einen Instagram-Account, der nicht gepflegt wird. Dann kann man es ja auch lassen, ne? Also, ja. Also es gibt ja auch immer Möglichkeiten, das relativ niedrigschwellig dann noch immer noch zu befüllen. Das muss ja nicht super professionell sein. Und wenn man einfach nur von seiner Publikation das Cover abfotografiert und drunter schreibt, was man gemacht hat, ne? Und dann schreibt man das ein bisschen interessant und zusammen mit Hilfe von KI kann man da ja auch mittlerweile so viel auch bei der Textgenerierung machen, dass man da nicht alles komplett alleine machen muss, ne? Ja, und ich würde mir ja auch für die Wissenschaftskommunikation wünschen, dass die in Zukunft auch mehr evaluiert wird, um für weitere Projekte oder was auch immer so einen Grundstein zu schaffen, damit niemand immer wieder bei Null anfangen muss. Weil ich glaube, ganz häufig wissen die Leute jetzt auch nicht, also zumindest wenn es nicht einzelne WissenschaftlerInnen sind, wie mache ich das in einem Projekt überhaupt? Darf ich jetzt alleine Entscheidungen treffen? An wen muss ich mich wenden? Inwiefern müssen da die Träger mit entscheiden, etc.? Also da gibt es so viele Sachen, die auch in jedem Projekt gleich sind, aber das hat niemals jemand so wirklich festgehalten. Also das ist so.
Grundsätzlich Thema Schulwandel überall. Ganz viele Leute arbeiten da oder erarbeiten da ganz viele tolle Sachen. Und irgendwie macht das jeder immer für sich und man könnte das eigentlich mal sammeln, ne? Das ist schon so. Jetzt hast du eben schon KI angesprochen, ne? Welchen Einfluss hat KI auf Wissenschaftskommunikation?
Also KI hat ja so wie in allen Bereichen ein unglaubliches Potenzial, ne, um Arbeitsabläufe zu erleichtern. Ja, also sei es die Textgenerierung oder die Erstellung von Grafiken etc. Das, was ich jetzt momentan so ein bisschen wahrnehme, ist, dass man ganz häufig erkennt, dass KI dahinter steckt. Also auch bei wissenschaftlichen Accounts sehe ich dann immer diese KI-generierten Bilder, wo ich mir denke so, ach nee, nicht schon wieder. Ne? Sehen alle gleich aus und auch wie das formuliert ist. Man sieht es anhand der ganzen Emojis, die da reingepackt sind, diese Gedankenstriche, die da sind. Man sieht halt immer, dass da KI hinter steckt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann die Leute, oder also ich persönlich auch, bin schon total abgestumpft und denke mir so, oh nee, lese ich mich nicht durch. Es, also das ist dann auch wieder die Sache, dass man, vielleicht liegt es auch daran, dass das Gegenüber dann merkt, da hat jemand nicht selber Kreativität reingesteckt. Also das, so kommt es mir zumindest für mich selbst vor, dass ich dann, das weiß ich nicht, das finde ich nicht innovativ. Ich finde dann, ja, da hat jemand mal schnell was hingeklatscht, aber das muss man ja dann auch sagen, wie ich eben meinte, man kann ja auch einen Instagram-Kanal eben unter- oder niedrigschwellig bespielen, dann kann man es mit KI machen. Dann hat man natürlich
Klar. Ja.
wenig Aufwand und dann kann man das natürlich so betreiben. Aber das ist dann halt, da muss man halt aufpassen, ob es dann wirklich noch ansprechend und ja, Inhalte verdreht werden. Also ganz häufig, da habe ich das ja auch schon erlebt, wenn ich wirklich ChatGPT sage, fass mir diesen Text zusammen. Und dann steht da am Ende ein ganz anderer Sinn hinter und ich muss ChatGPT tatsächlich sagen, fass mir diesen Text zusammen und verändere den Sinn nicht.
Ja.
Also das musste ich jetzt auch im Laufe der Zeit erstmal für mich realisieren, dass man so klare Anweisungen geben muss, weil sonst macht er, was er will.
Ja, total. Und auch Quellen, ne? Also man kann nicht einfach sagen, mach mir mal eine Literaturliste oder so oder schau noch mal nach Inhalten, sondern da ja, werden da ein paar Dinge halluziniert, die man wirklich gut überprüfen muss, ne? Muss
Ja,
man
also
vorsichtig sein.
was Quellenangaben angeht, immer überprüfen, ob diese Publikationen wirklich existieren. Also ich habe das jetzt auch schon im Laufe meiner Doktorarbeit des Öfteren schon bei der Recherche gehabt. Es gibt's gar nicht, das Buch gibt's nicht. Und dann denke ich auch so, wow, wo hast du das denn jetzt hergeholt? Und das finde ich absolut gefährlich. Also das ist Also ich sehe manchmal ein bisschen mehr Gefahr durch KI als Nutzen, obwohl ich es auch selber nutze. Also es ist nicht jeden Tag, aber ich weiß, manche Arbeitsschritte zu erleichtern, aber ich versuche es auf ein Minimales zu reduzieren, weil ich dann doch denke, ach komm, Kopfeigenleistung ist schon was Feines. Sonst schläft man ja auch irgendwie oder es ist, staubt auch irgendwie ein bisschen ein. Ich finde es schon ganz gut, wenn man einfach selber nachdenkt.
Jetzt noch zum Abschluss, was würdest du sagen, wenn du an WissenschaftlerInnen nochmal ein Wort richten würdest, was würdest du denn sagen, womit könnten sie anfangen, um niederschwellig Wissenschaft zu kommunizieren und gleichzeitig auch jetzt in meinem Fall Lehrkräfte oder pädagogisches Personal, wo können sie anfangen, um Wissenschaft zu konsumieren?
Also jetzt erstmal aus der Sicht der WissenschaftlerInnen. Also normalerweise ist es ja auch so, dass WissenschaftlerInnen in irgendeiner Abteilung oder in einem Lehrstuhl beschäftigt sind. Und da kann man ja, also da sind ja auch schon ganz, ganz viele Institute, Lehrstühle dabei, Instagram-Accounts zu betreiben. Und da kann man ja dann schon mal sich selber einbringen und sagen, hey, ich habe da was, was will ich gerne bewerben möchte oder zeigen möchte, dass es existiert. Ich möchte aber nicht selber erstmal anfangen, Account zu öffnen. Und da kann man ja dann erstmal so seinen Beitrag zu steuern, vielleicht auch einfach mal beobachten, wie machen die das? Ne? Also längst nicht alle wissen, welche Hashtags in ihrem Fachbereich so die wichtigen sind. Und da kann man das einfach mal beobachten, wie wird das alles so gemacht? Was sind so die Eckfaktoren, die man vielleicht beachten muss, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man ein Reel postet, dass man das nicht 5 Minuten lang macht, sondern nur 30 Sekunden. Und ja, dass man vielleicht erstmal in den beobachtenden Modus geht und so kleinteilig vielleicht anfängt. Und wie gesagt, normalerweise sind ja WissenschaftlerInnen irgendwo angesiedelt und finden bestimmt irgendwo. Und wenn es bei der Universität selber ist, also Universitäten haben ja selber immer
Immer,
einen
ja.
Social Media Auftritt. Und auch da ist es immer möglich, zu den Online-Redaktionen zu gehen und sagen, hier, ich habe jetzt ganz was Tolles Neues rausgefunden und ich möchte da gerne was auf Social Media zu haben. Und dann finden sich da ja Wege. Und daraus kann man lernen. Und wenn man mutig genug ist, kann man versuchen, für sich selbst einen Account zu erstellen und da tätig zu werden. Aus Sicht der Schulen, also ja, also es ist halt, ich glaube, dass die Menge an Inhalten für die Schulen aus dem wissenschaftlichen Bereich relativ rar gesät sind. Also da bin ich aber nicht so sehr drin, aber das, was ich beobachte, würde ich sagen, das, was Lehrkräfte auf Social Media machen, ist bei KollegInnen gucken, was die so machen, was für Materialien die online stellen, was für Erfahrungen sie zur Schulentwicklung teilen, etc. Das ist gar nicht mal so, also wie würdest du das denn sagen? Bist du auf Instagram unterwegs, um wissenschaftliche Inhalte zur Schulentwicklung zum Beispiel dir anzuschauen?
Ja, schon, aber ich glaube, da bin ich ein Einzelfall. Also wenn ich jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis auch rumgucke, da sind sowieso grundsätzlich erstmal wenig Lehrkräfte bei Social Media grundsätzlich unterwegs, würde ich sagen. Und wenn sie da unterwegs sind, dann erstmal nicht unbedingt was mit Schule grundsätzlich auch zu tun haben wollen, so. Und dann geht es, glaube ich, wirklich primär um Material. Also wirklich einfach, wie kann ich ganz konkret meinen Unterricht für den morgigen Tag irgendwie einfacher gestalten? Wo kriege ich Material her? Und da muss man ja auch inzwischen sehr, sehr vorsichtig sein, weil viele Materialien auch einfach nicht gut sind, ne? Das ist auch irgendwie so ein Ding. Und einige wenige, die dann ja wirklich sich mit Schulentwicklung, Schulwandel beschäftigen, dann da unterwegs sind. Und ich würde sagen, ja, also Wissenschaft ist, glaube ich, an ganz hinterster Stelle bei dem Ganzen. Wenn ich jetzt aus meiner persönlichen, wenn ich so mal durch mein Instagram scrolle, dann würde ich schon sagen, es macht auch totalen Unterschied, wie das präsentiert wird, ne? Also, wenn ich da jetzt hochkomplexe Dinge stehen, dann habe ich auch schon mal keinen Bock, noch in meiner Freizeit sozusagen, mich damit zu beschäftigen. Dann möchte ich wirklich lieber irgendwie was Vereinfachtes, was ich mir schnell angucken kann, wo ich es schnell aufnehme, anstatt mich da nochmal intensiv reinzufuchsen, weil ich sowieso ja permanent mich intensiv in andere Dinge reinfuchse und dann möchte ich das nicht da auch noch machen müssen. So.
Ja, und das steht halt im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen, die
Ja.
WissenschaftlerInnen haben, ne? Die wollen
Ja.
nämlich ganz komplex und ich kann das ja auch verstehen, ne? Die investieren da ganz viel in die Forschung und wollen das natürlich auch wiedergeben und nicht nur auf drei Sätze runterbrechen. Aber wenn die Konsequenz ist, dass die Lehrkräfte sagen, das ist mir zu kompliziert, gucke ich mir erst gar nicht an, dann
Ja.
kann's, so funktioniert's ja leider nicht. Und deswegen müssen wir ja irgendwie so einen Mittelweg finden. Aber ich vermute mal, dass diese Veränderung eher auf Seiten der Wissenschaftskommunikation sein muss, damit es bei den Lehrkräften ankommt. Weil ich glaube nicht, dass Lehrkräfte sich jetzt irgendwann sagen, so, okay, na gut, dann gehen wir mal einen Schritt auf die Wissenschaft zu und nehmen uns die Zeit, um das auch alles zu lesen, weil das ist ja auch einfach von den Ressourcen her nicht möglich. Das ist es ja.
Genau, und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ich glaube, viele Lehrkräfte hätten schon auch Lust dazu, sich oder auch machen das auch immer wieder, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, auch ne, durch Fortbildung etc. Aber es ist einfach wirklich, die Ressource Zeit ist einfach ja so eng. Und wenn ich mich dann erst nochmal irgendwie so intensiv in irgendwas reinfuchsen muss, um es dann zu verstehen und vielleicht auch den Transfer auf meine eigene alltägliche Arbeit zu machen, so, das ist einfach. Das ist zu kompliziert, zu komplex und das frisst einfach zu viel Zeit. Dann, also eigentlich müsste es wirklich so kleinschrittig runtergebrochen, so dass ich sofort entweder in einem Unterrichtsvorhaben oder in einem für mich in meinen Alltag einfach viel einfacher umsetzen kann.
Ja, also das ist auch das, was wir jetzt gerade, oder ich versuche es zu verfolgen, was jetzt die Darbietung unserer Fortbildungsangebote angeht, dass ich das so kleinteilig wie möglich aufdrösel und immer nur so einzelne Dinge vorstelle. Also wir jetzt den Diagnostikjahreskreis hatten, der so ein einzelnes Produkt aus der datenbasierten Schulentwicklung ist, wo einfach nur Diagnostiken in übers Jahr verteilt, Elfetest, Vera oder sowas wird dann in diesen Jahreskreis eingetragen und das soll dann fürs Lehrerzimmer sein. Und das ist ja auch so greifbar einfach, ne? Und das ist, da haben wir das Glück, dass wir solche Materialien dazwischen haben, aber wir haben halt auch riesige Fortbildungskurse, wo es noch eine Herausforderung sein wird, das so aufzubereiten, dass unsere Zielgruppe sagt, ja, gucke ich mir an. Und das finde ich total spannend. Und das ist halt noch eine Aufgabe, die vor uns liegt, auch wenn das Projekt eigentlich in 3 Wochen zu Ende ist. Aber es wird nicht zu Ende sein, weil es wird noch darüber hinaus, wird das ja alles noch gemacht. Ja, das irgendwie ansprechend zu machen. Und das Gespräch jetzt zeigt mir ja auch wieder, wie wichtig es ist, einfach nur ganz klare Messages also zu verteilen und auch den Nutzen klar zu machen von diesen ganzen Sachen. Und das sind alles gute Projekte und Fortbildungsprodukte, aber man darf immer diese, ja, vor allem in dem Bereich, die Wissenschaftsbrille muss man dann auch einfach mal abnehmen und dann sich in die Lehrkräfte hineinversetzen und schauen, okay, wie kann man denen klar machen, wie wichtig das alles oder wie gut das alles ist und dass sie sich's anschauen müssen. Aber das ist, ja, das ist noch ein Ding von Zukunftsmarleen, die macht das noch.
Ja, und das ist, also ich glaube, das ist auch so ein Wandel, der noch passieren muss. Also das ist natürlich jetzt auch wieder nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das schon nehme das so wahr, dass viel auch einfach, ja, die von der Uni, die machen da irgendwas in ihrem Türmchen da, ne? Und das ist dann eher so, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil die nichts mit der Praxis zu tun haben. Und das ist halt so schade, wenn man das eben als Lehrkraft auch so sieht. Und ich glaube, da müssen auch vor allem, also auf allen Seiten muss da einfach noch mehr aufeinander zugegangen werden. Und ja, ich meine, mit der Frage, die ihr gestellt habt, was brauchst du? Das ist ja schon ein total schöner Anfang. Aber wir als Lehrkräfte müssen dann ja auch sagen, ja, lass uns gemeinsam erarbeiten und gucken, wie wir es gemeinsam besser machen können und wo wir alle voneinander profitieren können. Weil es gibt ja auch so tolle neue Ideen, wenn man eben vielleicht ja nicht mit der Lehrkraftbrille oder mit der Wissenschaftlerinnenbrille drauf guckt, sondern wenn man eben aus verschiedenen Bereichen da nochmal die schwarzen Flecke einfach betrachtet, weil manchmal sieht man die ja gar nicht mehr.
Ja, und man darf ja auch am Ende nicht vergessen, dass eigentlich ein gemeinsames Ziel da ist, ne? Also
Ja.
dass die Schullandschaft einfach besser zu machen und das ist ja, dass diese verschiedenen Rollen sich doch noch so unterschiedlich sind und ja, ich glaube, das ist auch so eine erziehungswissenschaftliche Sache, dass oder die Erziehungswissenschaft muss halt erkennen, dass sie einfach mehr in die Schulen gehen muss. Also das geht ja gar nicht anders und ich glaube, das war ja Also damals hat unser Projektleiter Christian Reintjes dann ja auch einfach eine gute Idee gehabt, das so zu machen. Also das, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Projekt jetzt sonst wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Also dann hätten wir ja auch keine Projektschulen. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir das gemacht hätten, aber die Projektschulen wären jetzt auch nicht zu unserer Abschlusstagung gekommen und hätten sich das alles angeguckt und haben gesagt, ja, was die anderen auch gemacht haben, das sind so tolle Produkte und die sind alle so praxisnah, das wäre alles nicht passiert. Und ich hoffe einfach, dass das in irgendeiner Weise alleine dafür dieses Projekt eine nachhaltige Wirkung hat, nicht durch die Produkte, also auch durch die Produkte, aber einfach durch das Vorgehen selber, dass man klares Zeichen gesetzt hat, wir gehen in die Schulen, damit es eine Wirkung hat. Und wenn es alleine nur für diese 27 Schulen schon ist, ne,
Ja.
also das alleine schon,
Ja,
aber
total.
da, wir wollen natürlich noch mehr erreichen, aber dass der Transfer in andere Schulen nicht so super läuft wie in den Projektschulen selber, ist klar, aber trotzdem hoffen wir natürlich, die bestmögliche Wirkung daraus zu
Ja.
holen.
Und was gibt es jetzt für Produkte und wo kann man sich die holen und finden und euch
Ja,
finden?
also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, zu den Produkten zu kommen. Also einmal wird durch den Kompetenzverbund Lernen Digital wird das in die Plattform komplett eingespeist. Da haben Lehrkräfte selber aber, glaube ich, keinen direkten Zugriff, sondern das wird durch die Schulbehörden zur Verfügung gestellt. Also die Schulbehörden gucken dann drauf, welche Fortbildungsangebote eignen sich für unser Bundesland und dann oder unsere Kreise und dann wird das dann weitergegeben. Und wir haben uns von Anfang an gedacht, na ja, da wir nicht kontrollieren können, was jetzt weitergereicht ist, wird und was nicht, stellen wir das selber noch auf unserer Homepage zur Verfügung, also www.digishukompk.de/Produkte. Da kann man jetzt schon einige Produkte finden. Es sind aber noch längst nicht alle da, weil wir noch in der Konzeptions- oder nee, nicht in der Konzeptionsphase, sondern in der Umsetzungsphase sind. Und geplant ist es, bis Ende März alles online zu stellen. Mal schauen, ob wir diesen Zeitplan einhalten. Ja, und darauf aufmerksam, dass immer wieder was Neues da ist, wird natürlich auf dem Instagram-Kanal, das kommt dann immer wieder regelmäßig. Dort wird Werbung dafür gemacht, da kann man dann sehen, was so online ist. Und ja,
Okay,
soweit
cool.
dazu.
Aber ich habe tatsächlich, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du eine Umfrage geteilt hast, auch auf Social Media. Magst du da vielleicht noch mal kurz ein bisschen drüber erzählen, worum handelt es sich da denn eigentlich? Was willst du herausfinden und wie kann man dich da vielleicht sogar noch unterstützen?
Ja, also es ist so, dass im Laufe des Projektes es so war, dass ich mich mit Christian Reintjes ausgetauscht habe, dass es ja an und für sich die Wissenschaftskommunikation da so einzigartig ist, dass man da vielleicht mal einen Praxisbericht drüber schreiben könnte. Und weil wir im Kompetenzverbund verschiedene oder Sammelbände rausbringen, hat er gesagt, ach, da kannst du doch mal eben einfach nur runterschreiben, was du da eigentlich machst, weil das ist, damit andere davon vielleicht profitieren können. Und es ist dabei nicht geblieben, weil wir
Wie so oft.
uns auch die ganze Zeit gefragt haben, macht das überhaupt alles Sinn, was wir hier bei Social Media machen? Also kommt das so an, wie wir uns das vorstellen? Weil ich kann mir zwar diese Like-Zahlen, die Aufrufzahlen, die sonst was Zahlen angucken, aber letztendlich weiß ich ja auch gar nicht, ob ein Like jetzt bedeutet, dass sie es wirklich gut finden. Und aus diesem Grund haben wir eine Umfrage durchgeführt bei Social Media, die zum einen unsere DigiSchuko-MPK-Follower unter die Lupe nimmt und auch fragt, so gefallen euch eigentlich die Dinge, die wir da gepostet haben. Aber es geht auch um das reine Nutzungsverhalten auf Instagram, dass wir erkennen können, was schauen sich Lehrkräfte eigentlich auf Social Media an? Und haben sie ihr Interesse daran, sich wahrscheinlich dann im privaten Bereich auch schulische Inhalte auf Instagram anzugucken oder sagen Sie im Privaten so, boah, nee, habe ich jetzt eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Und da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die wir erfragt haben, auch wie sie sich auf Instagram bewegen, ob sie nur durch Stories klicken oder die Beiträge durchscrollen und wie viel Zeit sie eigentlich verbringen. Und jetzt so die ersten Auswertungen haben auch ergeben, dass sie generell, also durchschnittlich verbringen die Leute, also die sind natürlich alles Leute aus dem schulischen Bereich, also verschiedene Schulen, aber auch noch aus den aus den Behörden eher weniger, ein paar WissenschaftlerInnen, also es sind schon eher Lehrkräfte und pädagogisches Personal, dass sie 1, ich glaube 1,5 Stunden täglich, also 87% sind täglich auf Instagram unterwegs und im Durchschnitt 1,5 Stunden. Und 50% der Leute haben auch gesagt, dass sie sich täglich schulische Inhalte angucken. Und das so ungefähr 0,8 Stunden waren das, glaube ich. Und das alleine war für mich eigentlich schon eine Bestätigung, okay, das macht Sinn, was wir hier machen, weil genau dieses Interesse für schulische Inhalte müssen wir abgreifen. Und ganz viele haben gesagt, sie interessieren sich für Inhalte, die Schulentwicklung betreffen. Sie wollen Materialien sehen, sie wollen dies und jenes sehen. Also eigentlich ganz, ganz viel Zustimmung, die das bestätigt, was wir gemacht haben und legitimiert, dass wir das auch so weitermachen sollen.
Cool.
Ja, und dann wird es im nächsten Schritt wird es dann weitergehen, dass wir dann unsere Fortbildungsprodukte evaluieren, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ja, das ist so das im Groben.
Und die Ergebnisse wirst du dann sicherlich auch wieder auf Social Media teilen.
Es ist ja auch so eine Sache, dass ich selber gar kein. Also klar habe ich privat Instagram, aber ich würde es niemals mit meinen wissenschaftlichen Publikationen füllen. Also da würde ich dann Kanäle wählen, also entweder das Projekt, wo ich tätig bin, oder die Abteilung, wo ich tätig bin, weil, glaube ich, meine privaten Interessen ein bisschen kollidieren mit dem wissenschaftlichen. Also da müsste ich mir noch mal einen Berufsaccount erstellen, dann könnte ich das machen. Und da komme ich dann zu genau dem, was ich mir eigentlich von anderen nicht wünsche, dass ich sage, die Zeit habe ich nicht. Aber das, ja, das liegt einfach daran, dass ich ja dann auch, ich wahrscheinlich demnächst auch den Schulpädagogik-Account vielleicht mit gestalten bei uns an der Uni. Und dann habe ich einfach auch schon zwei, wo ich mich mit sowas beschäftige und dann kann man nicht noch einer, nee, weiß ich nicht. Also da mache ich dann lieber auch nur einen, so einen kleinen Beitrag, den ich dazu, von mir persönlich dazu zusteuere und das muss dann auch reichen, ja. Ja, es wird dann auch, also wir erstellen auch noch einen Abschlusssammelband für unser Projekt und da wird das dann auch noch publiziert und das wird auch über Social Media auf jeden Fall noch bekannt gegeben, wenn alles soweit ist.
Sehr gut, da kann man auch nochmal nachlesen.
Ja.
Sehr schön. Dann danke ich dir jetzt ganz herzlich.
Ja, gerne.
Oder gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
Nö.
Gut. Dann wünsche ich dir jetzt alles Gute.
Ja, danke schön, das wünsche ich dir auch.
Danke. Und tschüss.